dass Autorität die höchste Form von Macht ist, weil Menschen freiwillig etwas tun ohne Zwang.
Wir brauchen positive Macht, die Autorität. Darüber sprach ich in Weiterdenken Podcast Interviews mit Frank Baumann-Habersack, einem Forscher für Führung. Es geht um die Frage, welche Führung es in Transformation braucht und auch, und das ist ganz, ganz wichtig, wie wir Unterschiede machen, wann wir also welche Form von Führung brauchen. Und nein, es ist nicht immer dieselbe. Wenn du Weiterdenken das erste Mal hörst, dann freue ich mich sehr, sehr, wenn du mir ein Abonnement hinterlässt und natürlich sehr gerne auch ein Like. Ich treffe immer wieder Menschen aus der Wissenschaft und aus der Praxis und gerne auch Menschen, die beides verbinden, wie in diesem Fall. Also sei neugierig auf spannende neue Impulse und Einsichten.
In meinem Studio ist heute Abend, das darf ich sagen, Frank. Und Frank kenne ich aus seinen Büchern und Frank kenne ich auch, naja, kennen ist vielleicht viel zu viel gesagt, also ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht, aber ich habe viel von ihm gehört. Zum Beispiel waren wir beide in einer, ich weiß gar nicht, ist das Ausbildung, wir haben Workshops gemacht, die in so einem Führungskräfteprogramm waren, ne? Und genau, und Frank Baumann-Habersack kenne ich auch deshalb, weil du jemand bist, der sich etwas tiefer mit Themen beschäftigt. Und das hat mir sehr gut gefallen, als ich damals das Buch gelesen habe. Jetzt habe ich viel geredet, aber bitte stell du dich erstmal vor.
Ja, meinen Namen hast du schon genannt und ich bin hauptberuflich Wissenschaftler, freiberuflich hauptberuflich Wissenschaftler. Das ist also mein Hauptberuf. Ich forsche zu letztendlich der Transformation von Autorität. Also wie können wir Autorität anders denken und mit anders Autorität anders umgehen im Zeitalter dieser ja doch epochalen Veränderungen. Und derzeit bin ich noch an der Uni Bremen, habe dort ein Forschungsprojekt, das jetzt langsam ausläuft und werde aber weiterhin, weil es eben mein Hauptberuf ist, Wissenschaftler bleiben. Und ich finanziere mir meine Forschung eben zum Beispiel mit freiberuflicher Beratung. Das ist aber tatsächlich, es hört sich so krass vielleicht an, aber es ist mein Nebenberuf oder mein Nebenaspekt, damit ich mir eben die Forschung finanzieren kann, weil ich keinen offiziellen Vertrag mit einer Universität habe. Ja, und das ist das letztendlich, was ich tue.
Das heißt, das ist Leidenschaft.
Es ist Leidenschaft, es ist eine Berufung. Ich bin ja jetzt mittlerweile 54 und das war gar nicht der Plan, dass ich dort lande. Aber wie es eben so ist, ich war mal in Unternehmen, war auch mal Führungskraft, viele Jahre Berater, hatte dann auch ein eigenes Unternehmen. Also ich habe so die von innen und außen Organisationen betrachtet. Vielleicht taucht das auch in meinen zwei Büchern auf, die ich geschrieben habe und kommen jetzt auch noch mehr. Und ja, bin aber dann einfach durch Krisen, Irrungen und Wirrungen in der Wissenschaft gelandet, hatte ein Angebot dazu bekommen und dann zugegriffen und habe gemerkt, so, das ist gut, darin alt zu werden. So, und jetzt bleibe ich.
Das fand ich übrigens auch sehr spannend, also der Teil deiner Vita. Und ja, wir haben vorher überlegt, wie können wir den Podcast ein bisschen fokussieren, auf welches Thema. Da war der Vorschlag Macht, weil derzeit so viele über Macht reden, ist jedenfalls mein subjektives Empfinden. Und du hast gesagt, ja, Macht passt auch gut zur Autorität. Vielleicht kannst du diesen Zusammenhang mal zum Einstieg bringen. Also was hat Macht mit Autorität? Du beschäftigst dich ja mit Autorität zu tun. Erklär das unseren Zuhörerinnen einmal.
Also, wenn ich jetzt wissenschaftlich abgrenzend arbeiten würde, müsste ich sagen, okay, welche Annahmen sind da zugrunde und so weiter. Das skippe ich einfach mal, weil ich komme einfach zum Wesentlichen. Ich habe mich auf eine bestimmte Machttheorie konzentriert. Die kommt aus der Philosophie. Die ist von Byung-Chul Han, ein südkoreanischer Philosoph, der schon ewige Zeiten in Deutschland ist und auch dort Privatdozent. Und der hat eine Machttheorie entwickelt, die ich deswegen ausgewählt habe, weil sie einerseits anschlussfähig ist an die politische Theorie, die Hannah Arendt zu Macht bearbeitet hat oder ausgearbeitet hat und die auch, finde ich, sehr relevant ist für die feministische Idee zu Macht und Autorität von Hilge Landwehr beispielsweise. eine feministische Philosophin. Und ich finde, die Machttheorie von Byung-Chul Han ist sehr anschlussfähig zur personenzentrierten Systemtheorie nach Jürgen Kriez, die ich verwende. Das heißt also, das sind die Theoriebasen, könnte man sagen, in denen ich unterwegs bin, wo ich denke, okay, was basiert auf einer ähnlichen Grundtheorie, damit ich nicht Äpfel mit Birnen vergleiche, und was ist trotzdem ineinander anschlussfähig und ergänzend? Also das vielleicht erstmal so sehr schnell. Und Byung-Chul Han sagt letztendlich, wie dann die anderen eben auch in diesen Feldern oder ähnlich, dass Autorität die höchste Form von Macht ist, weil Menschen freiwillig etwas tun ohne Zwang. Und je mehr Zwang, oder sobald du anfängst, Zwang zu Beginn oder Zwang erzeugst, damit Menschen etwas tun, was sie vielleicht nicht tun wollen freiwillig, verlässt du Autorität. Also Autorität ist eigentlich ein ganz kleiner Feldteil innerhalb eines großen Machtfeldes. Also sobald du die Freiwilligkeit verlässt, dass Menschen freiwillig etwas tun für dich, bist du im Bereich Macht. Man könnte sagen, also Autorität, eine Form von Macht. Und dann versuchst du verschiedene Zwangsformen. Das kann zum Beispiel auch eine Form von Lob sein. Also wenn Menschen etwas nur tun für dich und deinem Willen folgen, weil du sie lobst, dann ist das eine Form von Zwang, der nur netter angestrichen ist. Das heißt, also es muss nicht unbedingt auch nur eine Drohung sein oder sowas, das wir vielleicht häufig unter Zwang verstehen, sondern immer, wenn Menschen nur etwas tun, weil sie etwas dafür bekommen oder von etwas weglaufen, sind wir im Bereich Macht und Zwang. Und sobald Zwang nicht mehr ausreicht, also sobald noch nicht mal eine Drohung oder eine Verlockung oder eine Verfügung ausreicht, damit Menschen etwas tun, was sie eigentlich sonst nicht tun würden freiwillig, dann kommst du irgendwann in den Bereich von Gewalt. Und zwar jetzt nicht Gewalt unbedingt im Bereich physischer Gewalt, sondern das, was wir jetzt ja allenthalben leider erleben müssen, ist die Rückkehr von gewalttätigen Führungsprinzipien wie Beschämung, wie Ausgrenzung, wie lächerlich machen, öffentlicher Pranger. Und das ist auch nicht mehr Zwang und das ist auch nicht mehr Gewalt, nicht mehr Macht, sondern da fängt Gewalt an. Mhm. Und wir könnten also sagen, und Arendt sagt das auch und andere, Autorität ist tatsächlich das Gegenteil von Gewalt. Das heißt, sobald du anfängst, Zwang und Gewalt einzusetzen, hat das nichts mehr mit Autorität zu tun. Und das war für mich im Laufe jetzt der, ja, jetzt fast 10 Jahre oder 15 Jahre, die ich mich damit beschäftige, aufgrund meiner eigenen Biografie zu diesen Themen, ein Aha-Erlebnis, weil mir dann erst klar wurde, dass Gewalt eigentlich Ohnmacht ist. Hilflosigkeit, weil es eine ganz brüchige, Byung-Chul Han sagt, das ist eine ganz brüchige Machtbeziehung, weil alle wissen eigentlich, wenn ich nicht kooperiere, wenn ich nicht mitmache bei dem Thema Macht, bricht es in sich zusammen. Und selbst, und Arendt sagte ja, wo Befehl nicht mehr gehorcht wird, so sinngemäß ist Gewalt zwecklos. Das heißt also, selbst wenn jemand bei Gewalt nicht mehr mitmachen will, was willst du denn dann machen? Also du brauchst eine Kooperationsbereitschaft und wenn die entzogen wird, dann hast du eine Ohnmacht. Und das, deswegen kann man sagen, ist also Gewalt die höchste Form von Ohnmacht, von Machtlosigkeit, und Autorität die höchste Form von Macht, die Freiwilligkeit. Menschen machen etwas für dich, weil sie es freiwillig tun, aus welchen Motiven auch immer.
Okay, das unterscheidet sich jetzt von dem, was ich gelesen habe, oder ich hatte heute auch eine Masterstudentin, die mich gefragt hat zu dem Thema, aus BWL und Psychologie kommt. Und da gibt es ja diese Macht, ich weiß gar nicht, Machtbasen ist so ein relativ altes psychologisches Konzept, und die kennen die Bestrafungsmacht. Mhm. Das wäre in dem Sinne dann...
Das ist eine Zwangsform.
Das ist ja Zwang.
Genau, ne? Also alle Machtformen, also man könnte auch Belästigungsmacht nehmen, Ressourcen, also alle, sag mal, Machtquellen könnte man das vielleicht auch formulieren. Das sind alles Zwangsformen in einer gewissen Art und Weise. Und ich würde da jetzt fachlich, hört sich das immer so dramatisch an, man sagt, ja, wir haben Zwang, aber ich finde, lass es uns doch benennen, was es wirklich ist und nicht schönreden. Ja, also so euphemistische Begriffe da drum setzen. Es ist eine Form von Zwang. Und wenn das transparent ist, dann können sich ja Menschen überlegen, gebe ich mich dort rein und mache ich das wissentlich, dann erlebe ich das vielleicht gar nicht als Zwang, aber ich kenne den Deal. Also ich muss nicht so drum rumreden, aber letztendlich ist Belästigungsmacht oder Bestrafungsmacht oder was auch immer, also Sanktionsmacht oder Ressourcenmacht oder Wissensunterschiede, also epistemische Formen von Macht, sind Zwangsformen, auch wenn sie nur netter klingen. Ja. Und jetzt ist vielleicht der Punkt, und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man sich mit solchen Theorien, und es ist egal eigentlich, mit welcher Theorie man sich beschäftigt, das ist immer die Frage, mit welcher Absicht nutzt du denn welche Theorie? Also man könnte auf einer Ebene höher sagen, es ist auch eine Form von Macht, eine Theorie auszuwählen, ohne die Motive transparent zu machen, warum wähle ich die denn die Theorie aus? Weil wenn ich eine bestimmte Theorie auswähle, verfüge ich über Wissensmacht, Aufmerksamkeit zu lenken, Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und
total, ja.
Naja, also das ist sozusagen die Macht zweiter Ordnung, wenn du so willst. Und das ist ja die epistemische Autorität, die Erkenntnisautorität von Wissenschaft, tatsächlich dieses Wissen zu haben, was eben eher ein exklusiver Zirkel hat. Und das war ja früher eine Machtbasis. Und das bröckelt natürlich auch oder wird zumindest kritisiert. Und das finde ich auch zu Recht. Also Macht muss kritisierbar sein, Macht muss transparent sein und damit eben auch Autorität. Und also vielleicht nochmal zu Masterstudierenden, da nochmal zurückzukommen. Es hängt eben davon ab, welches Ziel hast du, welche Forschungsfrage hast du, was willst du bearbeiten und welche Theorie ist da hilfreicher dafür und welche eben nicht. Also es gibt nicht die richtige Theorie, wie auch, sonst gäbe es ja nur eine, sondern eher die Frage, also welche ist für mein Anliegen, für meinen Kontext hilfreicher, um das zu erklären, was wir eigentlich nicht erklären können.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, auch der Aspekt ist sehr wichtig, dass man natürlich immer produziert, reproduziert vor einem bestimmten Hintergrund und dass darin auch, naja, Macht, also ne, die Macht des Wissens, wie auch immer man das nennen will, steht. Ne? Wenn ich dich richtig verstehe, dann unterscheidest du ganz klar zwischen Macht im Sinne positiver Autorität und Zwang, Gewalt.
Ja.
Und das ist nicht für dich nur Gewaltanwendung, sondern das wäre zum Beispiel auch Bestrafung.
Genau, und da hängt jetzt davon ab, bei Bestrafung und allein das Wort, zumindest im Deutschen, ist eigentlich konnotiert mit Zwang, mit Gewalt. Also Bestrafung kann ich mir kaum vorstellen, dass es irgendwie nichts eine Gewaltform hat. Und Gewalt würde ich eben auch psychische Gewalt nehmen, und zwar die verdeckte Gewalt. Richard Sennett, ein Soziologe, sagt zum Beispiel die Beschämung und Ausgrenzung. Das sind natürlich erstmal, das sind eigentlich allgegenwärtige Gewaltformen, aber wir realisieren die gar nicht, weil das so normal eigentlich für uns ist. Das ist aber nicht normal. Und wir spüren es auch physisch, weil wir uns beispielsweise schämen dann. Also wir werden beschämt und schämen uns dafür oder fühlen uns schuldig. Dabei sind wir gar nicht das Problem, an dem Punkt bitte, sondern uns gegenüber wurde Gewalt ausgeübt. Und das zu benennen, das ist auch ein Anliegen von mir, diese Präzision anzubieten und zu sagen, nee, lass uns mal präziser das benennen, wie es ist. Das ist Gewalt, das ist Zwang, das ist Macht, das ist Autorität.
Wenn wir jetzt auf unsere Zeit schauen und die notwendigen Weichenstellungen, Veränderung, Transformation, und ich glaube, dieses Revival von Macht, ja, also hat auch damit zu tun, dass irgendwie jetzt ganz viele Menschen meinen, das agile Zeitalter mit seiner Augenhöhe und dem ganzen Kram ist jetzt vorbei und jetzt brauchen wir was anderes. Das heißt, man geht jetzt, das ist so meine Hypothese, ne, geht jetzt da so, was haben wir da zu bieten? Wie würdest du da drauf schauen? Also sozusagen als Macht, als ein Thema, das ein anderes Thema kontrastiert, weil man gemerkt hat, da kommen wir nicht weiter.
Also was ich so verfolgt habe, da bin ich auch an deiner Meinung interessiert, weil du da wahrscheinlich noch viel näher dran bist als ich, auch über die Begleitung in Organisationen oder Coachings oder so. Ich hatte so den Eindruck, und da kann ich mich selber gar nicht frei machen, als ich begann mich, das war schon 2010, 2015, als irgendwie so dieser agile Teil so langsam begann mit Scrum vor allem, da dachte ich so, oh Mensch, das ist eine Demokratisierung von Arbeit ein Stück weit. Das ging so auch einher mit New Work und so weiter. Und das, was, glaube ich, da viele für eine Sehnsucht rein projiziert hatten oder eine Hoffnung reingelegt hatten, war, auch wenn sie es so nicht benannt haben, aber das Machtverhältnis sich verändern. Also es war ja dann vielfach die Rede von flachen Hierarchien. Ob das jetzt wirklich hilft oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das war so ein Synonym, so ein Bild, so eine Metapher für, aha, wir sind jetzt mehr auf Augenhöhe, wie du sagtest, oder ne?
Keine Macht, ne? Keine Macht für niemand.
Sowas in der Art, genau. Und ich glaube, da war eben, weil wir ja aus so einer autoritären Zeit kommen und jetzt eigentlich immer geblieben sind, und es gab mal so einen Peak, wo das vielleicht irgendwie so wirkte, als ist es nicht. Aber wir sehen ja jetzt über den Kampf der Patriarchen, die alles wieder zurückdrehen wollen, dass das eigentlich nie weg war. So, und diese Zeit, diese Zwischenzeit, wo Hoffnung und Sehnsüchte reinprojiziert wurden, die war geprägt eben von dem Wunsch, Machtverhältnisse zu wandeln, mitzugestalten und so weiter. Und ich glaube, da sind jetzt viele Enttäuschungen entstanden, weil wenn es dann wirklich um das Wesentliche geht, also auch um Eigentumsverhältnisse in Organisationen, wenn es um Stakeholder, um Anteilseigner, um Gewinne, um so weiter geht. Und sobald es irgendwann kritisch wird, ich war selber früher angestellt in Unternehmen, sowohl Konzernen als auch Familienunternehmen und so weiter. Wenn es wirklich ums Wesentliche geht, irgendwann wird der Hahn zugedreht, weil dann Schluss ist, weil das dann die Essenz der Macht, nämlich des Eigentums und des Kapitals und der Gewinne und so weiter betrifft. Und solange das nicht bedroht war, hat man die machen lassen. Das hat ja auch zu Optimierung von Prozessen geführt, zu Prozesskostenminimierung und so weiter. Also Wertschöpfung, wie man so schön sagt, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber sobald das dann Auswirkungen hatte auf Partizipation, auf wirklich die Verhandlung von Machtsystemen, dann wurde es kritisch. Und das ist meine Vermutung, meine Sicht darauf, dass da jetzt so eine Ernüchterung eingetreten ist, dass die agilen Arbeitsweisen, die Haltung nicht das liefern konnte, was man vielleicht aus Unwissenheit, also ich würde gar nicht sagen, das war ein Fehler, sondern ein Irrtum, weil wir eben zu wenig wussten bislang über Macht oder Autorität oder Zwang, weil das ja auch eher so ein Tabuthema ist in Personal, in Organisationsentwicklung. Irgendwie ist es da, aber keiner mag so wirklich drüber sprechen. Und also ich glaube, es ist eine Art Enttäuschung und eine Frustration und eine Ratlosigkeit gerade da. Ist das jetzt noch so? Was machen wir damit? Eigentlich eine gute Situation, um das zu erneuern mit einer tieferen Idee.
Das gibt mir ja die Vorlage mit einer tieferen Idee. Was ist denn deine Idee von Autorität, transformative Autorität, wie du das nennst?
Also ich habe das Konzept oder diesen Ansatz ja aus der Pädagogik genommen vor 2008 begann das. Was haben wir, 17 Jahre, wenn ich richtig rechne? Ja. Und das wurde ja immer mehr, das war ja gar nicht der Plan, dass ich dorthin jetzt gelange und das transformative Autorität nennen. Aber das war ja ein pädagogisches Konzept der neuen Autorität nach Haim Omer, dem israelischen Psychologen und in Deutschland bekannt gemacht und weiterentwickelt durch Arist von Schlippe, dem deutschen bekannten Systemiker und Familientherapeuten und Psychologen. Und die haben das ja für den pädagogischen Bereich entwickelt, also für die Arbeit mit Eltern und Jugendlichen primär. Dann entwickelte sich das immer weiter in Bezug auf Jugendhilfeeinrichtungen, soziale Einrichtungen, Schulen und so weiter und hat wirklich eine Relevanz, weil es tatsächlich danach strebt, Autorität von Gewalt zu befreien. Also genau das eigentlich das Prinzip, was ich jetzt nochmal deutlich klarer mit dieser philosophischen Theorie benannt habe. Und die haben diese neue Autorität deswegen neu genannt, nicht weil sie neu ist, eigentlich ist sie uralt, aber sie wollten durch das Wort neu diesen Unterschied machen, dass es eben nicht diese alte autoritäre Autorität ist. Sie waren schon immer unglücklich mit dem Wort, aber sie hatten kein besseres. Und durch meine Arbeit ist mir dann irgendwann klar geworden, dass die, sagen wir mal, grundsätzliche Autorität eigentlich kein Veränderungsinteresse hat, was Machtsysteme angeht, sondern grundsätzlich die Autorität ist dafür da, in bestimmten Hierarchien zu arbeiten und die Machtverhältnisse so zu lassen, wie sie sind, also mit Über- und Unterordnung. Und wenn man sich die meisten Autoritätsdefinitionen oder Konzepte anschaut, die hinterfragen nicht die Grundannahme der Über- und Unterordnung. Keins davon. Mhm. Und das war die Innovation von Haim Omer und Arist von Schlippe, die gesagt haben, wir können auch in einer Machtposition sein, Autoritätsfunktion, ohne über- untergeordnet sein und dennoch führen. Und das war ja das, was mich auch in Bezug auf die Agilität damals so angesprochen hat. Ich finde das hervorragend, weil man da sagte, ja, das ist eine Art Augenhöhe, Gleichwertigkeit, trotz Hierarchieunterschieden. Wir können trotzdem gleichwertig miteinander arbeiten, weil wir auf der menschlichen Ebene, ich bin deswegen nicht besser, nur weil ich ein Chef bin oder eine Chefin oder sowas. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, aber irgendwie neu passt nicht. Da gab es auch viele Missverständnisse. Einige haben sich dann auf den Schlips getreten gefühlt und gesagt, ja, aber ich alt bin ich auch nicht, ja, als Autorität. Ich bin noch gar nicht so alt und ich habe eine gute Haltung dazu, aber ich möchte mich nicht so entwerten lassen oder missverstanden empfinden. Und dann bin ich irgendwann über eine bestimmte Theorie, das kommt aus dem pädagogischen Bereich, nennt sich Transformative Leadership, und über einen Blogpost von Otto Scharmer, die Theorie U, der so einen vertikalen Shift benannt hat. Und durch diese Kombination und durch ein bestimmtes Forschungsdesign, was ich verwende, ist mir klar geworden, eigentlich ist das, was diese neue Autorität ausmacht, eigentlich ein Transformationsprozess. Es ist eigentlich eine transformative Art zur Autorität, die, obwohl sie in einer Machtposition ist und die höchste Macht besitzt, dazu beiträgt, aus sich selbst heraus Machtverhältnisse zu verändern, ohne Führung aufzugeben.
Ja, aber was bedeutet das denn konkret in der Praxis? Also ich stelle mir jetzt unsere Zuhörerinnen vor und die fragen sich, ja okay, transformative Autorität hört sich gut an, aber was ist denn das?
So, erstmal bedeutet das, dass ich mich auf einen Prozess begebe. Also dass ich nicht einfach sagen kann, ich setze das jetzt um, weil das ist Teil des Problems, dass wenn ich Veränderung und Transformation durcheinander bringe, dann frage ich aus einer bestimmten Idee heraus. Und wenn ich sage, so, was heißt das jetzt für die Praxis und wie kann ich das umsetzen? Das ist schon Teil des Problems, diese Frage. Sondern ich kann das nicht umsetzen. Transformation bedeutet, dass ich mich in einen grundlegenden systemischen Wandel begebe, einen Transformationsprozess mit mir selber beginne und ich noch gar nicht genau weiß, wie es dann am Ende aussehen wird. Und das unterscheidet sich ja komplett von dem bisherigen Bild, wo die Leute sagen, okay, was nutzt mir das jetzt? Was kann ich morgen anders machen? Wie viel Euros kann ich da rauskriegen? Diese Frage ist legitim. Die kannst du aber noch nicht zunächst zumindest erstmal mit der transformativen Autorität beantworten, sondern es geht erstmal darum, sich die Frage zu stellen, will ich mich überhaupt tiefgreifender mit dem Thema Macht, Autorität, Führen und Folgen beschäftigen? Und insbesondere mit meinen Grundannahmen, die ich bisher habe. Also will ich mich irritieren lassen?
Und
Und wenn ich diese Bereitschaft nicht habe, das heißt also, wenn ich sage, und das ist auch legitim, ich habe zurzeit so viel Druck auf dem Kessel, ich kann jetzt nicht mich noch irgendwie mehrere Jahre in einen Transformationsprozess begeben und so weiter, wovon ich wahrscheinlich ein bisschen was benutzen kann, aber ich brauche jetzt morgen sofort umsetzbare Ergebnisse, weil ich brauche, also ich Savings von 10%. Dann kannst du zwar mit der transformativen Autorität beginnen, aber du brauchst noch was anderes, weil die liefert zunächst nicht konkrete Ideen, wie du 10% Savings organisieren kannst. Sondern das ist ein langfristiger Prozess. Das heißt, das muss einem erstmal klar sein. Wenn man dann aber sagt, okay, ja, ich weiß, ich brauche jetzt die 10% Savings, die mache ich von mir aus mit einer anderen Methode oder keine Ahnung was, aber ich weiß, ich muss mittelfristig investieren in mich, in das Unternehmen, in die Organisation, weil die Frage wird kommen, wie gehen wir zukünftig mit dieser chaotischen Welt um, wo einer alleine gar nicht mehr führen kann. Wo es vielleicht auch gar nicht mehr irgendwann um 10% Savings geht, sondern wo es um ganz neues Geschäftsmodell geht, weil die Savings kommen gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr so viel um, ich muss das wandeln. Und dann brauchst du ja Menschen und nicht nur Führungskräfte oder Leute in Führungsverantwortung, die ihre Hirne zusammenfließen, vernetzen und neue Ideen entwickeln für neue Produkte, Dienstleistungen, neue Lösungen für Probleme, die wir heute noch gar nicht kennen. Und wenn das dann deine Entscheidung ist und du sagst, ja, das will ich, dann fängst du an, dich mit der transformativen Autorität zu beschäftigen. Und ich habe das wird jetzt bald publiziert, ein Transformationsprozess mit 6 Phasen ausgearbeitet, wie du in diese Haltung dieser transformativen Autorität systematischer reinkommst. Mhm. Und ein Teil davon ist, und das ist jetzt nicht verwunderlich, weil das ist auch keine komplette Neuerfindung, ist ja schon sehr viel erfunden auf der Welt, du fängst an, man könnte sagen, mit Social Prototyping zu arbeiten. Das heißt also, nachdem du mal Annahmen zur Macht und Autorität hinterfragt hast, nachdem du irgendwie dich mit dir ein bisschen beschäftigt hast, probierst du einfach mal aus, wie kann ich Führungsbeziehungen anders gestalten? Und da liefert die neue oder systemische oder transformative Autorität, jeder nennt das ein bisschen anders aktuell in der deutschen Szene. Mit der transformativen Autorität kriegst du 7 Elemente an die Hand. Und diese 7 Elemente, zum Beispiel Reflexion, Deeskalation, Beharrlichkeit, sozialer Ausgleich, Wiedergutmachung bei speziellen Konflikten, Führungskoalition, Führungsnetzwerk und so weiter. Diese 7 Elemente sind Ideen, mit denen kannst du eine Führungsbeziehung anreichern. Das heißt, du als Leitungskraft, Führungskraft, bekommst Verhaltensideen, wie du auf Basis deiner Persönlichkeit, deiner Art zu sein, wie du eben bist, in deinem Umfeld, mit deinen Themen, wie du mal die Beziehungsgestaltung anders organisieren kannst. Und wenn du dich veränderst, das wissen wir ja aus der Systemtheorie, wenn einer sich verändert, muss der andere sich irgendwie dazu verhalten. Und da kommt dann dieser Prozess in Gang. Und vielleicht nochmal so als Punkt, die transformative Autorität sagt, die Konflikte sind Katalysatoren für Veränderung, für Wandel. Ja. Also sind keine Störfaktoren, die schnell beseitigt werden müssen, Wir könnten also sagen, die transformative Autorität sagt, Konflikte nicht schnell lösen, wenn ich einen Transformationsprozess haben will. Und das sind so erste Ansätze. Ja.
Total, kann ich absolut nachvollziehen und merke ich ja auch immer wieder. Ne? Also ich werde immer, wie kann man Widerstände vermeiden? Wie kann man sie wegmachen? Wie kann man Konflikte wegmachen? Wie kann man, ne? Und sobald, du hast jetzt ein Element Reflexion genannt, ne? Weiß nicht, wie deine Elemente komplett aussehen, aber ne? Reflexion, sobald das kommt, sagen die, ja, da haben wir aber keine Zeit, Svenja. Da haben wir keine, kennst du, ne? Ne? Wo sollen wir die Zeit hernehmen?
Genau, und jetzt ist der Punkt wieder, ich finde, da ist ja dann die Frage nach dem Ziel, stellt sich ja sofort. Also wenn mein Ziel ist, ich möchte eine Transformation haben, also ich brauche wirklich einen fundamentalen Wandel und nicht nur Optimierung, das ist nicht Transformation. Wenn ich das möchte, dann muss ich das irgendwie organisieren. Ansonsten wird das über eine Krise organisiert, dann habe ich auf einmal Zeit. So. Wenn aber mein Ziel ist, ich will gar keine Transformation, weil es reicht Optimierung aktuell. Dann brauche ich es ja auch nicht Transformation nennen. Und dann ist es auch in Ordnung. Dann brauche ich mich ja auch nicht mit der Reflexion zu beschäftigen, sondern dann mache ich mit, was auch immer, Konfliktlösung. Oder ich versuche, den Konflikt zu bearbeiten oder den Widerstand zu minimieren. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn solche Punkte kommen, erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Und wenn unser Ziel nochmal ist, wir wollen gar keine Transformation grundsätzlich, sondern wir wollen eigentlich nur Veränderung und Optimierung. Okay, dann brauche ich das ja nicht. Aber wenn das Ziel Transformation ist, wirklich ein fundamentaler Gestaltwechsel, wir brauchen eine neue Form, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell oder so, da würde ich sagen, aus wissenschaftlicher und praktischer Erfahrung, nach über 30 Jahren Berufserfahrung, ja, du musst dich dem nicht stellen, aber ansonsten wird dich die Krise dazu lernen, so hart es ist.
Oder es kommt dann zu spät. Ne?
Oder es kommt zu spät.
Dieser Unterschied ist natürlich sehr wichtig, weil oft Transformation so leicht von den Lippen kommt. Ja, also Transformation, Change oder was meinen die da eigentlich? Ne? Natürlich reden sie von Transformation, betreiben aber Optimierung.
Ja. Ja.
Betreiben Optimierung. Und das, was du jetzt ansprichst, das setzt ja auch voraus, dass man ja einfach auch mal darüber nachdenkt oder dem nachspürt. Aber du kennst ja auch viele Businessleute und viele Manager. Und traust du das so vielen zu?
Ich würde schon sagen, ja. Also gerade diejenigen, du hattest ja das Thema Agilität angesprochen, die das Ding durchgespielt haben, so nenne ich das jetzt mal, wie so ein Game, weißt du, wo die Levels irgendwie erreicht sind, die haben es einmal durchgespielt und haben jetzt realisiert, okay, das hat uns was gebracht, aber jetzt haben wir verstanden, wir brauchen eigentlich noch zusätzlich was anderes. Und die haben eine Offenheit. Die haben eine Offenheit, weil die dann realisieren, okay, mit agilen Methoden haben wir das Führungsthema noch nicht bearbeitet. Weil es reicht ja nicht nur, das weißt du ja auch, dass nur Führungskräfte ihre Haltung reflektieren, die folgen, müssen es ja auch, weil das ja eine Führungsbeziehung ist. Und du kannst ja noch so viel machen, das kennen wahrscheinlich viele Führungskräfte oder Leute in Führungsverantwortung. Du kannst noch so viel richtig machen. Du kannst nach Lehrbuch arbeiten, ja, nach unseren Büchern oder anderen Büchern. Du machst alles richtig. Ziehst dir von mir aus auch noch eine rote Nase an und tanzt auf dem Tisch. Perfekt. Mhm. Und die Leute machen nicht mit oder die erkennen das gar nicht, dass das etwas anderes ist. Dann du brauchst Kooperation auch von der anderen Seite. Und das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, dass wenn das Leute realisiert haben, dass alle mitwirken müssen sollten oder zumindest eine Mehrheit in einer Organisation, dann kannst du solche Prozesse starten und dann hast du auch ein Gehör. Oder, und das ist ja so alt wie das Change-Thema, das ist da auch nichts Neues, oder der Druck und die Krise ist so hoch, dass sie dann bereit sind, mal wirklich andere Wege zu gehen. So lang, und das meine ich nicht despektierlich oder so, ich meine, wir kennen ja alle unser Leben auch. Wie lange hühnert man um wirkliche Veränderungen rum, auch im Persönlichen? Ja, du versuchst es auch nochmal, denkst da vielleicht kriege ich es nochmal. Nee, erst wenn richtig der Druck da ist, dann fangen Menschen an, sich zu bewegen.
Genau, und deswegen habe ich zum Beispiel auch, also das ist für mich auch der Unterschied in der Art und Weise, wie du das so darstellst, es ist die wechselseitige Beziehung und es ist nicht eine Person, die ein Charisma-Training macht und danach ist sie mächtig, kann Geschichten erzählen. Da kriege ich immer so ein total flaues Gefühl. Ich denke, aber offenbar, das kommt gut an.
Ja, und das sind Narrative, die geprägt sind.
Das sind Narrative, ja, ne?
Genau.
Auch Narrative über Macht oder auch Narrative über, ich glaube, eine dieser Machtbasen heißt auch Charisma-Macht, ne? Also Narrative über Charisma. Du musst nur eine Story erzählen, das kannst du an einem halben Tag lernen und danach gehst du raus und die Leute sind begeistert. Was sagt dir deine Erfahrung?
Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Und das hält eigentlich das aufrecht, was wir verändern wollen. Nämlich genau diese Geschichte, dass eben, man könnte sagen, das ist eine Erzählmacht, wenn man so will, wenn man das als Machtkategorie sehen will, oder eine Deutungshoheit. Also warum werden, das wirst du ja auch erleben, wir hatten ja kurz im Vorfeld drüber gesprochen, warum werden so viele Frauen auch getilgt oder gecancelt oder so? Ja, weil es natürlich eine Deutungshoheit, eine Deutungsmacht aus einer patriarchalen Perspektive ist. Und das kann man dann auch noch globaler sehen, dass der kolonialisierte oder kolonialisierende Norden, und wir sehen das ja jetzt in den USA, die ja ihre Kolonialisierung weiter betreiben, auch mit anderen Vorzeichen. Das heißt, natürlich wollen die nicht von ihrer Hegemonie, von ihrer Herrschaft, von ihrer Macht runter. Und dann erzählt man halt solche Geschichten, und wenn es Lügen sind. Ja, so, das ist genau der Punkt. Und Charisma ist ein Narrativ. Also je nach Kultur hast du ein anderes Charisma. Also deswegen kann man nicht sagen, es gibt das Charisma, sondern es ist auch eine Geschichte, die man sich erzählt. Und wenn die unhinterfragt bleibt, sind wir wieder beim Thema Reflexion und Konflikt, dann reproduziert die sich und alle denken, ja, so ist es. Nein, so ist es nicht. Wir könnten auch anders.
Mhm. Also du hältst es auch für ein reines Narrativ.
Ja.
Aber ich persönlich glaube, dass die Leute, die das dann auch vertreiben, das auch nicht so als Herrschaft für sich abgespeichert haben. Ne? Die machen das nicht aus der Motivation, die glauben das wirklich. Ne? Und das bringt mich immer zu der Frage, wie kann man das eigentlich bewusst machen? Oder ist es tatsächlich wirklich nur, wenn du es unmittelbar spürst?
Naja, also der erste Teil ist ja, und deswegen bin ich dir dankbar, dass wir heute auch sprechen können, ist, dass mehr Menschen auch davon erfahren, wie kann man denn auch drauf gucken? Also man könnte uns ja jetzt auch unterstellen, ich sag jetzt mal uns, ihr seid ja auch, ihr erzählt auch Narrative. Ja, natürlich erzählen wir auch Narrative. Also man kann ja nicht Narrative erzählen, das geht ja nicht. Die Frage ist ja, mit welcher Motivation, mit welcher Absicht, mit welcher Haltung mache ich das? Also mache ich das, wenn ich es bewusst mache natürlich. Mache ich das, um Wandel voranzubringen, damit Macht demokratisiert wird, damit wir rauskommen aus diesem Autoritären, damit wir mehr in Gleichberechtigung kommen und so weiter, also sagen wir mal humanistisch-demokratische Werte? Oder mache ich das mit der Absicht oder auch unbewusst, weil ich da noch gar nicht reflektiert habe drüber, indem ich alte Herrschaftsmodelle aufrechterhalte oder meine Machtposition wahre? Also davon hängt das ja eher ab. Und insofern ist das sicherlich der erste Punkt, Menschen Gehör zu verschaffen, die mal anders draufschauen, damit ich sagen kann, was ist denn für mich hilfreicher? Nicht, was es war. Also, wer will das denn schon sagen? Aber was ist denn für mich hilfreich und für meine Fragestellung, für mein Projekt? Welche Landkarte, könnte man sagen, der Erklärung ist für mich hilfreicher? Und dieses Angebot zu machen, ich glaube, das ist erstmal hilfreich. Wie kann man da mit umgehen? Und wenn ich dann noch Handlungsideen bekomme, zum Beispiel mit so 7 Elementen, also wo ich mal Führungsbeziehungen anders gestalten kann, dann kann ich anfangen mal zu experimentieren, dann mache ich ja in echt Erfahrung. Und dann erlebe ich möglicherweise, oh krass, das funktioniert ja, das hört sich so automatisierend an, oder da bin ich gescheitert, aber was lerne ich daraus und so weiter. Also wenn das mehr um sich greift, Menschen zu ermutigen, mal andere Wege zu gehen, sich zu trauen, sich irritieren zu lassen, Fehler zu machen, sich voranzuirren, so nenne ich das, dann kommen wir ein Stück weiter.
Das glaube ich auch. Ich erlebe es aber teilweise, also ich arbeite auch oft so mit Praxisfällen, dass zum Beispiel eine Abteilungsleiterin dann sagt, weißt du, Svenja, ich würde das super gern so machen, aber wenn ich das tue, verliere ich meinen Job. Also es ist ja, jede Führungskraft hat ja ihrerseits noch jemand über sich. Und das ist, glaube ich, oft so ein Dilemma, ne? Dass die Frage ist, eigentlich kann man nur ganz oben anfangen. Ne?
Ja, wobei ich habe auch schon eine Erfahrung gemacht, du kannst auch mittendrin anfangen. Also in einer meiner, wo ich noch Angestellter war und auch als Führungskraft, habe ich auch mittendrin angefangen. Also ich war Abteilungsleiter, Organisationsentwicklung und Training über mir gab es noch eine Bereichsleitung, dann gab es natürlich die Geschäftsführung und so weiter. Und na klar war mir bewusst, dass ich nicht das Unternehmen damit verändere, aber ich konnte in kleinen Bereichen, und das habe ich häufig erlebt, auch in Beratung, oder wenn du jetzt diese Klientin nimmst, die Abteilungsleiterin oder Teamleitung, die sagt, na, wenn ich das jetzt fundamental mache, verliere ich meinen Job. Aber sie kann in kleinen Schritten, sie kann in kleinen Situationen einen Unterschied machen, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Und wenn das Meeting nur partizipativer, etwas partizipativer ist, so, das ist ja der eine Punkt. Also ich finde, wir haben immer Möglichkeiten, wir haben immer Wahlmöglichkeiten. Natürlich geht immer mehr. Ja, klar. Die Frage ist halt, was will ich und wie lange will ich etwas und unter welchen Bedingungen will ich etwas? Und ich finde das gar nicht schlecht, wenn Leute realisieren, dass möglicherweise ihre Zeit in bestimmten Organisationen rum ist, dass sie merken, das will ich nicht mehr. Ich realisiere das auf einmal und ich möchte mich verändern, weil hier kann ich nicht mehr mich entfalten, hier kann ich nicht mehr wachsen. Und das ist ja auch eine Konsequenz, vielleicht nicht die erste Idee, aber das habe ich auch häufig erlebt, dass Leute dann durch solche Prozesse sagen, ich habe jetzt erkannt, das möchte ich nicht mehr, ich weiß jetzt, was ich eher will und suchen sich dann ein anderes Feld.
Suchen sich ein anderes Unternehmen.
Ja, ja, genau.
Das kenne ich auch. Du hast jetzt partizipativ in den Mund genommen. Und da fällt mir nochmal ein, was ich auch fragen wollte. Du sagst ja explizit, es ist kein Führungsstil.
Ja.
Und wenn ich so partizipativ, dann denke ich immer an die Führungsstile, dann sagen die, ne? Ja, ich bin ja partizipativ oder sie sagen, ne, ich bin laissez-faire. Sag ich immer, lass diese Führungsstile, das ist Unsinn. Also erklär vielleicht nochmal, warum das kein Führungsstil ist.
Also Führungsstil heißt ja lang geschrieben Führungsverhaltensstil letztendlich. Mhm. Und das, was Führungsverhaltensstile ja, das, wenn man jetzt in die Organisationspsychologie guckt und so weiter, dass die sind deswegen so gut ausgearbeitet, weil die sich quantitativ sehr gut beforschen lassen. Die Bedingung ist aber, dass du bestimmte Kontextbedingungen ausschaltest, damit du das überhaupt messen, zählen und wiegen kannst in der quantitativen Forschung. Das ist aber überhaupt, hat eigentlich sehr wenig mit der Realität zu tun. Du bekommst zwar gute Zahlen, gute Forschungsergebnisse, aber im Zweifel hast du was rausgearbeitet, was so gar nicht praxisnah ist. Es hat zwar Ähnlichkeiten und man kann Inspiration sich holen, das will ich gar nicht bestreiten, aber so. Insofern war sehr früh für mich klar, weil ich ja selber auch als Führungskraft mit Führungsstilen, insbesondere mit dem situativen Führen zu tun hatte und irgendwann realisiert habe, ja, wie sollst du denn anders führen außer situativ? Man kann ja nur situativ führen. Also was ist das Konzept des situativen Führens denn? Also
stimmt,
was
so? Eigentlich sollte man denken, okay.
So, und ja. Und das kennen wahrscheinlich alle, die mal geführt haben, disziplinarisch. Du machst dir nicht vor Gesprächen noch irgendwie, denkst nicht, wo kategorisiere ich jetzt meine MitarbeiterInnen ein? Welchen Reifegrad oder was auch immer hat die und wie gehe ich dann auf sie zu? Dafür hast du gar keine Zeit. Du bist froh, wenn du deinen Tag irgendwie schaffst. Mhm. Das heißt, die meisten arbeiten eigentlich aus dem Bauch, wenn ich jetzt mal so sage, heraus, auf Basis ihres Wertesets und so weiter. Und das ist letztendlich die Haltung. Das heißt also, daran zu arbeiten, was ist meine Haltung, was sind meine Werte, wie verkörper ich die, wie zeige ich die, wie bringe ich die rüber in der Beziehung und was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Und deswegen ist das eine Führungshaltung, die automatisch oder in der Folge zu Verhalten führt. Ich muss mir dann gar nicht Gedanken machen, so wie ich es ja sonst auch nicht mache, wie verhalte ich mich tendenziell richtig, sondern ich arbeite eh auf Basis meiner Werte und das oder meiner Prinzipien. Und deswegen sagt die transformative Autorität, es ist eine Führungshaltung. Wenn du dich mit dir beschäftigst, entsprechend deiner Werte und den Werten dieser transformativen Haltung, zum Beispiel Würdewahrung, trotz Konflikt, trotz Unterschieden, dann entsteht daraus in der Folge zwangsläufig ein Verhalten, was würdewahrend ist, dann muss ich nicht noch einen bestimmten Verhaltensstil anlegen. Das ist der Unterschied.
Genau, so Würdewahrung würde ich jetzt auch mal übersetzen. Wir haben ja über Beschämung und dass Beschämung auch Zwang, Gewalt ist gesprochen.
Genau.
Dass es das eben nicht ist, ne? Und Beschämung ganz klar
Gewalt.
Über der Grenze ist.
Also genau, ja, genau.
Der Wertegrenze. Ne?
Genau, und ich kann zum Beispiel auch Zwang ausüben, wenn er legitimiert ist. Das kann ich trotzdem würdewahrend machen. Also ich muss jemanden sagen, du machst das jetzt, zum Beispiel, weil das legitimiert ist und der andere macht das. Wenn ich das würdewahrend mache, ist es noch keine Gewalt. Wenn ich jemanden dabei lächerlich mache, ist es nicht nur Zwang, sondern kippt es schon in Gewalt. Also wenn ich andere beschäme, wenn ich das vor Zeugen mache und sage, na du Vollhorst, irgendwie, ja, jetzt mach das endlich, ich habe dir schon 17 Mal gesagt, dann ist das zwar scheinbar Zwang, aber es ist schon eine Form von Gewalt, weil du den anderen lächerlich machst vor anderen. Das ist dann würdeverletzend und hat eben nichts mehr mit der transformativen Haltung zu tun zur Autorität.
Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wo wir bei Partizipativ und Führungsstilen sind, dann fällt mir auch ein, dieses Thema Augenhöhe habe ich kurz schon mal reingeworfen. Und du hast auch gesagt, ne, dass du glaubst, diejenigen, die Agilität schon sozusagen erlebt, erfahren und auch mit den Grenzen in Berührung gekommen sind, dass die gute Voraussetzungen haben, da anzudocken. Da komme ich jetzt nochmal zu Augenhöhe, weil das für mich so ein Missverständnis dieser Agilität war. Ne? Mhm. Dieses, wir sind ja auch auf Augenhöhe, also sag ich auch nichts oder mache ich auch kein. Für mich war das oft so eine, oder ist das nach wie vor wahrscheinlich so eine Entschuldigung, sich nicht positionieren, nicht verhalten zu müssen.
Von der Seite von Führung oder von der Seite von Mitarbeitern oder beidseitig?
Von beiden Seiten, okay. Am Ende, ne? Mhm. Von beiden Seiten. Also die Mitarbeiter sagen, du hast mir nichts zu sagen. Wir sind ja auf Augenhöhe.
Okay.
Und die Führungskraft sagt, ich bin ja auf Augenhöhe, also mache ich keine Ansagen.
Okay, ja. Mhm. Mhm. Also fast also, so ein Platzhalter für wir tun uns nicht weh oder wir gehen nicht in Konflikt, sondern wir sind ja gleichwertig oder auf Augenhöhe. Ich sage mal gleichwertig dazu. Okay. Ja. Ja.
Mhm. Also ja, das Wertekonstrukt also, dahinter ist Machtablehnung, glaube ich. Ne?
Mhm. Ja. Ja, ich glaube der Punkt. Deswegen nenne ich das Augenhöhe kaum noch. Obwohl ich die Idee eigentlich total schön finde, das ist so schön plastisch, sondern Gleichwertigkeit. Ich bin also nicht mehr wert als du, nur weil ich in der Führungsposition bin. Und wir sind nicht gleich, nur weil wir uns duzen, jetzt von der Seite der Mitarbeiter, mhm. oder weil wir Mitspracherechte haben oder Mitwirkungsrechte oder sogar an bestimmten Punkten Wissensmacht. Also wir wissen mehr als du, liebe Führungskraft, weil wir Expertinnen sind für gewisse Dinge. Und wir können dich auch verhungern lassen, wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt. Ich mach's mal ein bisschen
gibt's auch,
schwarz-weiß, ja. Also wir führen dich eigentlich. Und dazu sagen, naja, also wir sind ja auf Augenhöhe, deswegen benennen wir das nicht oder so. Und da würde ich sagen, ja, also auch dort gilt wieder das Prinzip, sich dem Thema Macht zu stellen und den Machtverhältnissen. Weil, sag mal, Machtverhältnisse bleiben dort stabil, wo nicht drüber geredet wird, wo Intransparenz herrscht. Dort kannst du Machtverhältnisse, so wie sie sind, stabilisieren. Und wenn du dich auf einmal jetzt mit dem Prinzip der Augenhöhe beschäftigen sagst, ja, wir können trotz Hierarchieunterschieden oder auch wenn ich eine bestimmte Autoritätsfunktion habe, sei es disziplinarisch oder projektbezogen oder aufgrund des agilen Konzeptes in einer gewissen Art und Weise, sind wir zwar gleichwertig auf menschlicher Ebene, aber wir sind nicht gleich, sondern ich habe eine Hierarchieposition und ich habe das Recht durch die Organisation legitimiert bekommen, im Zweifel Zwang anzuwenden und dir zu sagen, du machst das. Und du kannst das Recht, und das ist auch Teil der Macht, du hast das Recht zu sagen, das mache ich nicht. Und dann sind wir im Konflikt. Und trotzdem können wir auch auf einer gleichwertigen, auf einer Augenhöhenebene Konflikte bearbeiten. Das ist aber in unserer Kultur so wenig gelernt. Und ich glaube, das ist ein Thema bei dem ganzen Thema Augenhöhe und Gleichwertigkeit und Agilität, sich diesem Konfliktthema zuzuwenden, zu sagen, wie können wir auf einer menschlichen Ebene, und das ist sehr schwer, das ist herausfordernd, kulturell auch, je nach Konfliktbiografie, was Menschen gelernt haben, trotzdem in einer Haltung miteinander uns begegnen, dass wir uns nicht entwerten als Mensch und trotzdem streiten miteinander um das Thema. Und
genau, trotzdem streiten. Ich glaube, das ist du hast ja auch einen Konflikt, glaube ich, Master in Konflikt oder so. Ne? Also hast da auch einen Fokus drauf und hast ja auch gesagt, Transformation im Sinne von Formveränderung hat mit Konflikt, hat mit Widerstand zu tun. Was beobachtest du da? Also wie gehen Menschen damit um oder nicht um? Und was müsste eigentlich handlungsleitend sein?
Da sind wir wieder beim Thema Ziel. Wenn ich möchte, dass sich etwas transformiert, also grundsätzlich systemisch wandelt, dann darf ich Konflikte, zentrale Konflikte nicht vorschnell lösen, sondern eher zu gucken, was sind das für Symptome, die ein tiefgreifenderes Thema benennen. Und wie können wir das, dann sind wir beim Thema Gleichwertigkeit oder Augenhöhe, wie können wir das gemeinsam miteinander, obwohl wir gerade streiten miteinander, wie können wir diesen Konflikt als gemeinsamen Ort verstehen? Das hat meine Forschung rausgebracht, also den Konflikt als einen gemeinsamen Ort verstehen, den man gemeinsam gestaltet und bewirtschaftet im Sinne der Transformation. Und das bedeutet eben...
Das finde ich sehr spannend.
Ja, also trotzdem streiten natürlich, aber auf einer gleichwertigen Ebene für bessere Arbeitsbeziehungen oder für das Ziel der Transformation, was man eben da vorhat. Und wenn ich aber wiederum, wieder beim Ziel, wenn ich aber gar kein Interesse oder gar keinen Auftrag oder gar kein Ziel in Bezug auf Transformation habe, sondern ich habe Optimierung oder reine Veränderung. Nochmal, das ist nicht falsch, kann man machen. Wenn das mein Ziel ist, ja, dann ist die Gleichwertigkeit oder die Augenhöhe am Konflikt, den möglichst schnell zu beseitigen, wieder in eine Arbeitsfähigkeit zu kommen. Also die Störung, die der Konflikt ausmacht, im Betriebsgefüge möglichst schnell wegzumachen, dass ich wieder einen effizienten Prozessverlauf habe.
Also, das ist dann legitim.
Natürlich, aber das hängt doch vom Ziel ab. So.
Ja, total. Aber mir ist wichtig, das nochmal rauszustellen. Ne? Das ist ja eine Differenzierung an der Stelle. Ne?
Genau. Und ich glaube, du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gefragt, so welche Verfasstheit oder was brauchen wir dafür? Und ich glaube, das Ziel mal wieder einblenden miteinander. Um was geht's uns denn? Wohin wollen wir denn? Oder haben wir vielleicht sogar beide Dinge? Ja, das macht es noch schwieriger, aber so ist halt das Leben. Wir haben Transformation und Optimierung. Also wir müssen einen Prozessdurchlauf haben, damit die Kunden bedient werden, die Kundinnen und so weiter. Und gleichzeitig müssen wir transformieren. Und da würde ich jetzt wieder sagen, das ist auch wieder Augenhöhe und Gleichwertigkeit, mit den Leuten miteinander beraten, okay, welche Konflikte dürfen wir jetzt nicht schnell lösen für die Transformation? Und welche Konflikte müssen wir schnellstmöglich bearbeiten, damit wir lieferfähig sind und wertschöpfungsfähig und so weiter? Und das kann ja eine Führungskraft alleine gar nicht mehr entscheiden. Also du brauchst ja die Beratung aller, die an dem Konflikt oder möglichst vieler, die am Konflikt beteiligt sind, eine Einschätzung zu bekommen, was machen wir jetzt mit dem Konflikt, für welches Ziel? So, das würde ich sagen. Also miteinander streiten, also den richtigen Umgang. Ja.
Den Konflikt einladen in einen gemeinsamen Raum, sozusagen.
Ja.
Ja. Anstatt ihn auslöschen zu wollen.
Genau. Insbesondere,
das
wenn
ich... Das erfordert...
Ja, ich nur mal ergänzen, insbesondere wenn ich einen Transformationsprozess vor mir habe.
Ja, das erfordert ja dann auch Menschen, die genau damit auch umgehen können.
So, und da sind wir jetzt bei dem nächsten Thema. Und das ist ja, du weißt ja, ich kriege gerade so ein Bild, du ziehst an einem Faden, auf einmal hast du 17 andere noch. Aber so ist halt das Leben, das ist halt mit allem miteinander verbunden. Wir brauchen halt eben auch, und deswegen ist es ja genau richtig, dass Menschen sich Konfliktkompetenz aneignen, und zwar professioneller. Sei es, dass sie eine Mediationsausbildung machen, eine Fortbildung, Konfliktkurse, Selbstlerntrainings, sich mit Konflikten grundsätzlich beschäftigen. Das ist ja genau der Punkt, dass jetzt sehr viel Sozialkompetenz gefragt ist in diesem Wandel.
Und total, ne? Also viel, und gerade da hat man viel gespart bei diesen Grundlagen, ne? Meiner Beobachtung nach.
Ja.
Ne? Das war nicht so wichtig. Aber natürlich, wenn ich das jetzt beobachte, sind die größten Herausforderungen da, wo die betroffenen Personen, also sei es jetzt in der Beratung, Moderation oder in Führung oder beiden, das nicht aushalten können.
Genau. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, das hast du ja wahrscheinlich auch erlebt, dass in der Vergangenheit häufig durchaus Führungskräfte oder Führungspersonal gut qualifiziert wurde oder zumindest besser. Und bei den MitarbeiterInnen ist nahezu nichts angekommen. Das heißt, da ist so eine Schere, eine Kompetenz- und Wissensschere, die aufgegangen ist. Und das fällt vielen natürlich jetzt auf die Füße, weil auch dort hast du ja eine Konfliktbeziehung. Auch da, wie eine Führungsbeziehung. Du brauchst halt jetzt auf beiden Seiten halbwegs kompetente Menschen, die genau mit dieser Anforderung, diesen Konflikt auszuhalten und gut zu bearbeiten, umgehen können. Oder du musst, wenn du es brauchst, musst dir halt wieder Leute einkaufen, die das moderieren und begleiten und am Fall Qualifizierung betreiben. Aber, das ist doch wieder beim Thema, kostet halt Geld, kostet Zeit und so weiter. Also wir drehen uns immer wieder im Kreis. Ich würde fast sagen, die Unternehmen, die bisher, ich sage jetzt mal, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, das fällt dir halt jetzt auf die Füße und das wird noch vielen anderen auf die Füße fallen. Und das ist echt ein Dilemma, mindestens ein Dilemma. Ja. Es ist echt eine herausfordernde Zeit. Und ich würde nochmal sagen, alle, die sagen, wir haben jetzt die einfache Lösung, Okay, die Leute, die uns das vormachen, die haben zwar viele WählerInnen gerade aktuell, aber auch das wird auf die Füße fallen, weil so ist halt das Leben nicht. So, und was da jetzt der richtige Weg ist, wer soll das schon sagen? Wir, andere Kolleginnen und Kollegen in dem Feld, wir machen halt Angebote, von denen wir denken, die sind jetzt hilfreich. Ja, Leute müssen halt zugreifen oder nicht, also.
Genau, also der Professor Rüdiger Hosiep, den hatte ich auch im Podcast, der hat das auch so gesagt, ne? Also dass diese grundlegenden Kommunikationskompetenzen oder die Fähigkeit, überhaupt in Beziehung zu gehen, dass die nicht mehr da ist, dass die einfach nicht wertgeschätzt wurde, ne? Weil man auf andere Themen gesetzt hat. Und diese Autorität, transformative Autorität, wie du sie beschreibst, hat ja mit Beziehungsfähigkeit auch zu tun.
Was da mir gerade einfällt, ich glaube, das höre ich öfter mal, wenn ich dieses Konzept zum Beispiel bei so Impulsvorträgen vorstelle. Und da gibt es manchmal Leute, die sagen, oh, endlich habe ich jetzt mal ein Wort oder ich habe das Gefühl, dass ich fast eine Erlaubnis habe, jetzt endlich so zu handeln oder so vorgehen zu können, wie ich gefühlt habe. Ich dachte, ich immer bin falsch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal das Schöne, also eine Würdigung von vielen Menschen, die ja schon da sind, bisher aber gar keine Worte dafür gefunden haben, also sind wir beim Thema Narrative, oder die vielleicht sich das selber gar nicht erlaubt haben oder die dachten, ich bin falsch und auf einmal realisieren, und das kann sicherlich dieser Ansatz, diese Theorie der transformativen Autorität auch, Leuten Begriffe zu geben für Gefühle oder für Handlungen, die sie bisher schon gemacht haben, aber noch gar nicht so konzeptionell hatten. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Katalysatoreffekt, der sich einstellt. Das löst natürlich noch alle keine Probleme, aber es ist ein Schritt wieder weiter, Menschen zu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und das heißt ja nicht, dass alle jetzt inkompetent sind im Umgang mit Konflikten. Ich habe viele Leute erlebt, die hochkompetent sind, wo es aber hilfreich ist, wenn sie ein umfassenderes, wie man so sagt, Framework bekommen, also eine Landkarte, wo sie sich irgendwie orientieren können mal. Und ich glaube, dazu kann unter anderem die transformative Autorität auch beitragen, mit nochmal ein paar anderen Ideen, die eher ungewöhnlich sind für die Arbeit von Konflikten, zum Beispiel Beharrlichkeit in Deeskalation, die aus der Psychologie des gewaltfreien Widerstands kommt. Das ist eher ungewohnt. Das habe ich auch wissenschaftlich bearbeitet, auch in meinem Master.
Kannst du dazu vielleicht kurz nochmal was sagen, zu Beharrlichkeit?
Ja. Also das ist ziemlich an den Konfliktstil, also ich kann das ja sagen, ich habe es ja untersucht, an den zentralen Konfliktstilinventaren ist die Psychologie des gewaltfreien Widerstands, also dieser Konfliktstil, komplett vorbeigegangen. Das heißt also, wie kannst du in einer Eskalation Widerstandshandlungen zeigen, um einen Konflikt zu bearbeiten und Deeskalation zu bearbeiten? Das ist eigentlich nicht bekannt. Und trotzdem ist es hochwirksam, weil bei sehr eskalierten Konflikten hilft es überhaupt nichts, noch mehr Dynamik reinzugeben. Grundsätzlich, es gibt Ausnahmen, sage ich gleich noch was zu, aber grundsätzlich hilft es überhaupt nicht, Dynamik reinzugeben, weil die Gehirne der Leute überhaupt nicht dabei sind. Die sind so im Arousal, die sind so im Stress, die können gar nicht in Beziehung sein und in Kontakt. Naja, aber das brauchst du, um zu verhandeln. Das heißt also, du musst erstmal den Affektgrad, den emotionalen Grad ein Stück weit runterbringen, dass Menschen wieder konstruktiv sprachfähig sind und emotional in Beziehung sich begeben können. Und das meint Deeskalation, Beharrlichkeit. Heim Oma hat da so einen schönen Begriff geprägt, der nennt sich das Eisenschmieden, wenn es lauwarm ist oder kalt ist sogar. Mhm. Also die Beziehung so zu organisieren, dass man in einem angemessenen emotionalen Zustand unterwegs ist. Es gibt aber auch Situationen, wenn eine Veränderung, ein wirklicher Wandel, ein Ordnungsübergang ansteht, also man, das geht so nicht mehr weiter, dann gibt es sogar, und das ist aber auch erst noch in der Konzeption, dann musst du sogar noch mehr Energie in den Konflikt bringen, damit sich wirklich was bewegt. Ansonsten würde sozusagen Deeskalation, Beharrlichkeit, das zu weiter rauszögern und den grundlegenden Wandel verhindern. Was da wann jetzt dran ist und richtig ist, da gibt es natürlich keine Anweisung für, sondern das ist wieder eine Reflexion, kollegiale Beratung, überhaupt Beratung, also sich beraten auch miteinander. Was ist denn jetzt eigentlich dran? Müssen wir jetzt mal uns wirklich die Karten legen? Oder wann tun wir es? Oder wo halten wir erstmal den Ball flach, weil wir sonst alle Leute verlieren und wir sonst gar nicht mehr arbeiten können? Also ich glaube, das ist ein Punkt. Und Beharrlichkeit bedeutet nochmal, dass viele Konflikte, die grundlegend sind, du überhaupt nicht schnell bearbeiten kannst, sondern du brauchst einfach viel mehr Gespräche. Und ein Konfliktgespräch reicht gar nicht. Und wenn alle Beteiligten dieses Verständnis haben, dann ist der Druck auf diese Konfliktgespräche nicht so hoch, weil die Erwartungshaltung, wir müssen jetzt in einem Gespräch alles gelöst haben, die kann man ja gar nicht realisieren. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Das ist so ähnlich, da muss jetzt was rauskommen.
So.
Ne?
Also, ja. Und das ist ja total unreal. Also alle,
dann
die
sagst du am Ende, ja, alles gut, ne? Aber
es ist gar nichts gut, genau.
Nee.
Und ich glaube, dass alle, die ein bisschen Lebenserfahrung haben, wissen, bei grundlegenden Themen musst du 2, 3, 4 Gespräche führen. Das meint Beharrlichkeit. Und das sind solche Ideen, die geben Menschen eher eine Ermutigung, eine Erlaubnis, eine Legitimation, ein Narrativ, wie auch immer du es nennen willst. Ich nenne es jetzt mal geschmeidiger mit Konflikten umzugehen und nicht da so ein Drama draus zu machen. Sie ernst zu nehmen und sie auch zu bearbeiten, aber kein Drama draus zu machen, denn sie sind im Kern Katalysatoren für Transformation. Können das sein?
Was du eben gesagt hast, dass die Menschen irgendwie auch oft so nach einem Etikett suchen, ne? Das ist das. Und dass das sehr hilfreich auch sein kann. Ne? Das ist es. Ich habe mich falsch gefühlt. Das beobachte ich auch. Das, so meiner Beobachtung nach, sind oft Menschen nicht in der richtigen Position. Also, ne? Also da wird ganz viel mit Beschämung, Bestrafung und so weiter gearbeitet. Es gibt da, aber Leute, die anders sind und das auch wahrnehmen und es versuchen, aber denken, irgendwie mache ich was falsch, und kriegen dann auch in den Mitarbeitergesprächen immer einen auf den Deckel. Ne? Also das habe ich auch schon öfter gehabt. Und da kann das, glaube ich, sehr hilfreich sein. Ne? Ah, okay, so mache ich das. Und hast du da noch irgendwie eine Idee, was man diesen Menschen sagen können, also die so allein auf weiter Flur?
Na, ich glaube, wenn wir Glück haben und einige von denen sehen das oder hören zu, ist das vielleicht der erste Punkt, dass sie sich überlegen, vielleicht sind sie gar nicht falsch. Also sie sind auch richtig. Ich will gar nicht sagen, die anderen sind falsch. Da sind wir wieder im gleichen Thema.
Ja, klar.
Man könnte wieder eher sagen, na, alle betrachten andere Ausschnitte der Wirklichkeit. Mhm. Und erstmal zu akzeptieren oder anzunehmen, ich kann auch recht haben oder ich kann auch richtig sein. Das hilft ja erstmal, dieses Gefühl, bin ich nur der einzige Doofe hier oder sowas, ja. Und dann vielleicht davon ausgehen zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dieser Art der Konfliktbearbeitung. Ich gucke mal genauer hin. Dazu habe ich ja auch gearbeitet. Gibt es ja ein zweites Buch, was ich geschrieben habe dazu. Sich einfach mal mit dieser anderen Art der Konfliktbearbeitung auseinanderzusetzen, und möglicherweise erkennen sie daran dann, ach, guck mal an, da wird eigentlich das beschrieben, was ich betreibe. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was verbessern oder krieg noch eine Inspiration oder krieg eine Bestärkung, eine Bestätigung. Ich glaube, das könnte schon mal für die, die so allein auf weiter Flur sind, echt hilfreich sein. Und ich würde immer empfehlen, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Also jetzt vielleicht über dich. Ich glaube, du hast ja auch so ein Vernetzungsgruppen oder bietest du an oder so, ne? Oder irgendwo sich in eine kollegiale Beratung, in ein Netzwerk, in irgendeinen Kreis einzuklinken. Gab doch mal eine ganze Zeit, da habe ich schon lange nicht mehr von gehört. Gibt es das noch? Wie hieß denn das? Learning Out Loud. Genau.
Ja.
Das fand ich auch ganz hervorragende Initiativen. Leider habe ich von denen jetzt nicht so viel gehört. Aber das wären genau diese Punkte, wo man sagt, Mensch, ich fühle mich allein auf weiter Flur. Communities of Practice oder so, ne? Da gibt es ja schon alt das Konzept, sowas in der Art. Das würde ich empfehlen.
Genau, ich glaube, das merke ich ja auch. Ich mache ja öfter Workshops und dann sind dann so Leute dabei, die sich dann mit anderen vernetzen. Und ich sage immer, geht raus aus euren Unternehmen, weil in den Unternehmen ist halt eine bestimmte Bewertung einfach gesetzt. So macht man Karriere, und die merken das auch immer wieder, dass sie mit ihrer Art an Grenzen kommen und öfter auch kämpfen müssen, also so im Sinne von dagegen ankämpfen müssen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, rausgehen aus der Unternehmung woanders, da gibt es nämlich die Leute, und gucken, dass man sich vernetzt.
Ja,
Das würde ich auch so sagen. Du forschst ja zu dem Thema, und gibt es da eigentlich eine Form, das messen zu können, so ähnlich wie transformationale Führung, oder gibt es einen Fragebogen oder kann man
also
Items dazu haben?
Ja, noch nicht. Man könnte sagen, ich habe jetzt erstmal diese Items mal sehr allgemein gesprochen, die habe ich jetzt wissenschaftlich überhaupt erstmal ausgearbeitet. Die gab es ja vorher noch gar nicht. Das heißt, das war Teil meiner Grundlagenforschung. Und das wird jetzt die Folgearbeit sein bei den Prozessen, die ich begleite, um eben meine Forschung zu finanzieren oder vielleicht kommen ja noch neue dazu. Da werde ich jetzt anfangen zu gucken, wie kann ich das jetzt, wie kann ich da Wirksamkeitsideen rausfinden. Mhm. Das ist total schwer, weil da gilt die gleiche Kritik, die ich gesagt habe. Wenn du quantitativ arbeitest, musst du immer Dinge weghacken. Und dann ist die Frage, wie viel hackst du weg, dass du trotzdem noch eine Aussagefähigkeit hast? Oder machst du es als Selbstzweck, dass du deine eigene quantitative Forschung feierst? Aber wenn du genauer hinguckst, ist das Studiendesign so, dass du im Einschränkungsteil eigentlich alles wieder relativierst. Ja, dann so. Also das ist echt ein Problem. Insofern würde ich sagen, das ist im Werden und am Kommen.
Ja. Aber vielleicht für diejenigen, die mit ein bisschen fachlichen Ohr dahin hören, ne, die kennen ja transaktionale Führung, die kennen transformationale Führung typischerweise. Wie würdest du das da einordnen?
Also, es gibt, es ist definitiv das Gegenteil weiß ich nicht, aber es hat nichts mit transaktionaler Führung zu tun.
Das ist die zielorientierte Management bei Objectives.
Genau. Mhm. Das heißt nicht, dass die transformative Autorität nicht an Zielen arbeitet. Sie will ja Führungsbeziehungen verbessern für gemeinsame Ziele. Also sie arbeitet, damit Ziele erreicht werden. Aber als Hauptzweck oder man könnte sagen, als ein Effekt ist dabei die Führungsbeziehung zu verbessern in Richtung Gleichwertigkeit, Richtung Co-Führung, Co-Kreation. Transformationale Führung, da muss man jetzt genau gucken. Die transformationale Führung ist eigentlich im Kern, so wie Burns das Ursprungsprinzip ja beschrieben hat, auf tatsächlich Optimierung bis zu den Organisationsgrenzen und hinterfragt nicht Machtverhältnisse. Das ist wieder das Thema. Es gab mal einen Artikel, ich glaube, der war aus 2014 von Burns, wo er sich beklagt hat darüber, dass seine Ursprungsidee, und wenn man sein erstes Werk liest, stimmt das sogar, er hat transformationale Führung transformativ gedacht. Die Rezeption und das, was daraus gemacht wurde, hatte aber damit immer weniger zu tun. Und da hatte er sich, meine ich, da gab es, ich muss das nochmal raussuchen, damit ich das präzise sagen kann, aber es fällt mir gerade nicht ein. Da hat er sich irgendwann mal beklagt und gesagt, also Leute, das, was ihr aus transformationaler Führung gemacht habt, war eigentlich nicht meine Idee. Mhm. Und insofern würde ich sogar sagen, in seiner Ursprungsidee tendenziell kommt das schon nahe, wie Burns ursprünglich Transformation gedacht hat und transformationale Führung. Aber nochmal, das, was er nicht als Unterschied gebracht hat, ist die Machtasymmetrien in Organisationen in Wandel zu bringen. Und das ist der fundamentale Unterschied zur transformativen Autorität, die also Hierarchie nicht abschafft. Das ist also nochmal wichtig. Hierarchie muss bleiben, auch als Schutzfunktion, damit Schutzzwang oder Schutzmacht eingesetzt wird. Aber die Haltung im Umgang mit Macht und Hierarchie, die wandelt sich. Und das kann dazu führen, dass durchaus Hierarchien sich wandeln, dass man mehr heterarchisch arbeitet, also gleichwertig, gleich organisiert und nicht nur eine vertikale Oben-Unten-Hierarchie hat. Und dann sind wir wieder beim Thema Agilität oder agile Strukturen und so weiter, Soziokratie, Holokratie tendenziell oder kollegiale Führung ist ja auch ein Modell. Die Hierarchie nochmal, die Autoritätsfunktion verteilt auf mehrere Schultern, so könnte man das formulieren. Das geht eher in Richtung transformative Autorität. Und das ist bei transformationaler Führung, bei transaktionaler Führung schon gar nicht angedacht. Das ist der fundamentale Unterschied.
Nochmal für die Zuhörerinnen, nochmal zum Erklären. Ich neige manchmal oft dazu, die Dinge sehr dicht zu erklären. Möglicherweise denkt jetzt eine, was meint der denn? Und da fiel mir dieses Machtasymmetrien, also dass es darum geht, die zu verändern. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen praktisch erklären?
Ganz einfach. Also in transformationaler Führung, gehen wir mal vom Grundsatz aus, wie es überwiegend rezipiert und bearbeitet wird, und transaktionaler Führung, da ist eine Autorität an eine Person gebunden. Das ist überhaupt nicht zur Diskussion, dass eine Autoritätsfunktion auch mehrere Menschen, zum Beispiel in einer Kreisorganisation, denkbar ist oder so. Das ist im Ursprungskonzept nicht gedacht. Mhm. Und das ist das Thema. Damit veränderst du ja Machtstrukturen, indem du sagst, naja, eine Autoritätsfunktion muss nicht eine Person sein, das kann auch eine Gruppe sein. Die kann auch wandeln, die kann sich wechseln, die kann jedes Jahr, die kann gewählt werden, auch wenn ich von Wahlen nichts halte, aber die kann ja auch durchgelost werden oder durch keine Ahnung was. Das ist der grundlegende Unterschied. Mhm.
Ja. Jetzt musst du aber auch noch sagen, warum du von Wahlen nichts hältst, von Führungskräftewahlen.
Ja. Ich muss vorsichtig sein, was ich hier droppe, ne? Dann fragst du immer nach.
Ja, dann frage ich nochmal nach.
Das war gar nicht meine Absicht, aber jetzt merke ich, das hätte ich vielleicht, also, weil das ist ja auch ein Riesenfeld, da könnte man wahrscheinlich auch einen Podcast draus machen und noch viele andere Leute mit einladen, die sich mit Wahlen beschäftigen. Naja, also die Schwierigkeit ist ja, dass du auch dort über Wahlen, sag mal, arbeitest du an bestimmten Machtverhältnissen, dass möglicherweise Leute, die dann eine Führungskraft wählen, sagen, und das habe ich in einem Unternehmen erlebt, also die sagten dann also, wir wählen dich nur, wenn du das und das für uns machst.
Ja.
Und dann kommt die Führungskraft in der Autoritätsfunktion in ein Dilemma, weil sie bestimmte Dinge durchsetzen muss, zum Beispiel Gesetze, die nicht verhandelbar sind. Mhm. Und wenn jetzt Leute die Führungskraft gewählt haben, und wählen die ab oder wählen die nur und sagen, also das darfst du nicht. Und die Führungskraft muss aber das Gesetz umsetzen oder beachten und muss vielleicht eine Anweisung geben, also muss mit Zwang arbeiten, dann verrät sie sozusagen die Wahlidee und wird dann abgewählt oder wird vielleicht gar nicht gewählt, wenn sie ehrlich und sagt, das kann ich euch nicht zusagen. Das heißt also, man könnte sagen, je nachdem, wie das Unternehmen organisiert ist, könnten MitarbeiterInnen sich Marionetten wählen, die sie und die Unternehmensinteressen einfach negieren und sie wählen jemanden, der oder die für sie einen schönen Job macht und ein gutes Leben organisiert, ob das langfristig dem Unternehmen dient und den Unternehmenszielen. Also man könnte sagen, dadurch können sie ihre Partikularinteressen umsetzen, egal ob das Unternehmen darunter leidet oder nicht. Und das ist die Gefahr an Wahlen.
Die ja auch oft so assoziiert werden als ein Beispiel mit einer agilen Führung. Begriff haben wir noch gar nicht genannt, ne, aber mit einer Thematik, die jetzt gefühlt nah an deiner ist, aber eben auch nur nah, ne, so als Idee vielleicht in so aufkommen könnte. Ja. Deswegen habe ich da nochmal nachgefragt.
Also man könnte sagen, Wahlen setzen einen sehr, und das sehen wir ja auch in wir erleben es ja aktuell, was Wahlen für ein Machtinstrument sind, wenn eine Gruppe eine bestimmte Dynamik entwickelt, dann setzt das eine sehr hohe Reflexionsfähigkeit und Bewusstsein für das gemeinsame Wir, für das Gemeinsame voraus. Und wenn das aber nicht da ist, ja, dann kann es sein, dass die Leute sagen, es ist uns doch egal. Hauptsache, uns geht's gut. Wir wählen den oder die. Und was mit den anderen ist uns wirklich scheißegal. Ich mach's mal sehr platt. Und das ist die Gefahr an Wahlen, auch in Organisationen.
Wir haben ja jetzt oft den Blick auf die Führungskraft selbst gerichtet, aber es ist ja vielleicht auch der Mitarbeiter, der sich fragt, wie erkenne ich denn jetzt jemand, der transformationale Autorität hat. Kann ich den überhaupt erkennen? Ist das die Person, das sagt man ja bei Macht oft, die zuerst angeschaut wird? Oder wie erkenne ich das?
Da hängt es davon ab, was du bisher erlebt hast zur Autorität. Also wenn du beispielsweise bisher sehr anti-autoritär geführt wurdest, das heißt, du konntest eigentlich machen, was du willst, du musstest dich nicht mit irgendwelchen Grenzen oder so auseinandersetzen, dann kann es sein, dass du eine Führungskraft, die transformativ führt, also die diese transformative Haltung zur Autorität hat, dass du auf einmal in Konflikte kommst und du wirst die nicht los. Beharrlichkeit und Deeskalation. Und der oder die Führungskraft zieht dich sozusagen in die Konfliktbeziehung rein und du denkst so, ich habe da gar keinen Bock zu. Also was ist das denn? Ist das jetzt voll autoritär oder was? Also du kannst
der ist ja voll autoritär.
Genau, du kannst sozusagen dass die Qualität, dass da jemand dich in eine Konfliktbeziehung zieht für die gemeinsame Gestaltung der Führungsbeziehung für gemeinsame Ziele, das kannst du gar nicht erkennen. Das heißt also, ich würde sagen, diejenigen, die bisher ich sag mal sehr allgemein machen konnten, was sie wollten und auf einmal merken, oh, jetzt kriege ich aber Grenzen oder Konturen oder Richtlinien und die sich darüber empören, die könnten zweimal hingucken und sagen, ist es wirklich autoritär? Oder kann ich erkennen, ist da jemand, der wirklich an mir und an unserer Art der Zusammenarbeit interessiert ist und der das auch transparent macht, der es erklären kann und der nicht sagt, vor dir muss ich mich nicht rechtfertigen. Dann hätte der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wieder recht und sagen, das ist ein autoritärer Sack oder eine autoritäre Person, weil jemand, der eine transformative Haltung hat, weiß, ich muss mich autorisieren, ich muss meine Macht legitimieren und kann begründen, warum ich so entscheide. weil da ein Gesetz zum Beispiel ist oder eine Unternehmensrichtlinie oder was auch immer. Also ich verweigere mich nicht der Autorisierung. Und jemand, der bisher sehr autoritär geführt wurde, also der immer Anweisungen bekommen hat, der kontrolliert wurde, der Mikromanagement erlebt hatte und so weiter, der könnte auf einmal irritiert sein und das Gefühl bekommen, er wird gar nicht mehr geführt oder sie, weil eine transformative Haltung ja auf Mitwirkung, auf Co-Kreation, auf Mitverantwortung geht. Und das führt auch, ja, jetzt, vielleicht muss ich was machen oder ich kann, ich sage das jetzt mal hart, ich kann mit der neuen Freiheit, ich kann die gar nicht erkennen, ich kann damit nichts anfangen. Und weil da geht ja Verantwortung mit einher. Ich muss einfach mal was machen. Ich muss mitdenken für das gemeinsame Wir beispielsweise. Und das kann natürlich auch zu einer Irritation führen, weil ich auf einmal denke, ja, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und so weiter. Daran könnte man jemanden erkennen, aus der mitarbeitenden Sicht, dass jemand transformativ führt, der dann auch diese Freiheit transparent macht und der Unterstützung anbietet und sagt, ne, ich habe eine Idee. Und das ist nicht anti-autoritär, also ich führe schon, aber in einer anderen Art. Bist du interessiert daran? Soll ich dir das mal erklären, was ich da gerade mache? Mhm. Also auch wieder sich da autorisieren, warum handle ich so? Das würde ich sagen, ist eine gute, da könnte eine Mitarbeiterin gut dran erkennen, dass jemand transformativ führt.
Das erinnert mich gerade an so ein Video, so ein Open-Source-Video, wo die Erziehungsstile erläutert werden und welche wirksam sind. Und du hast ja auch ein bisschen dich pädagogisch anregen lassen durchaus, ne?
Ja, genau. Ja, ist noch ein weiteres Thema. Ja, genau. Mhm.
Autoritativ, ne? So heißt dieser wirksame Erziehungsstil.
Genau, der kommt ursprünglich von Levin und Baumrind. Das ist die diese Erziehungsstile ausgearbeitet hat. Wenn man da guckt, die hat sich an Levin inspiriert und Levin hat sich an Baumrind inspiriert. Also das ist immer ganz spannend. Manchmal, wenn du so in der Ursprungsliteratur guckst, gibt es manchmal so Zirkelbezüge. Also das heißt, autoritativ kommt ursprünglich von Levin. Baumrind hat sich darauf bezogen, dass sind die Erziehungsstile daraus entstanden oder inspiriert worden zumindest. Die sind auch empirisch bearbeitet. Die transformative Autorität hat Ähnlichkeit zum Autoritativen, aber die autoritativ hinterfragt keine Machtverhältnisse, sondern sie sagt, wir nehmen die Machtverhältnisse, wie sie sind, über eine Unterordnung. Auch auf Mensch, also in der Haltung. Und die transformative Autorität sagt, naja, Hierarchie schon Unterschiede. Wir sind nicht gleich, aber wir sind gleichwertig. Und das ist wieder der fundamentale Unterschied. Deswegen ist es nicht autoritativ, auch wenn es Ähnlichkeiten hat.
Super spannend. Ich habe viel gelernt und vor allen Dingen fühle ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen sicherer in meiner Ablehnung von schnellen Charisma-Trainings zu mehr Machtausstrahlung.
genau. Ja, also, wenn das ein Ergebnis ist, dass wir alle Ja zur Macht sagen, dann, das ist ja mein Ansatz, dann können die Autoritären das nicht übernehmen. Weil Macht, die Leute greifen sich Macht und dann doch lieber wir. Ich mache jetzt mal sehr schwarz-weiß, die Guten, die für Demokratie und Menschenrechte und so einstehen, dann nehme ich doch lieber Macht statt die anderen Vögel. So.
Total. Genau, also Frank, das fand ich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und viel Freude an deiner Forschung.
Danke für die Einladung und fürs Interesse.
Ganz toll, dass du sozusagen ein selbstständiger Forscher bist.
So ist es, genau. Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann findest du Informationen auf meiner Website www.svenja-hofer.de. Bist du neugierig, weitere Podcasts zu hören, dann findest du meine ganze Sammlung dort gebündelt. Wenn du Lust hast, auch interessante Texte und Kolumnen zu lesen und auch immer zu hören, dann bist du vielleicht auch mein nächstes Community-Mitglied bei Substack. Dort heißt mein Kanal ebenso Weiterdenken. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch mit mir und anderen und du kommst bald wieder. Vielen Dank und wenn du noch nicht dran gedacht hast, mir und meinem kleinen Projekt hilft es sehr, wenn du den Podcast empfiehlst und auch bewertest. Und dann bitte 5 Sterne. Dort, wo das möglich ist. Vielen lieben Dank und bis bald.